Du strebst nach beruflicher Erfüllung, bist bereit, die Zukunft zu gestalten und Führung neu zu denken? Herzlich willkommen bei Menschen in Führung, dem Podcast für High Potentials, Führungspersonen und UnternehmerInnen. Dich erwarten Gespräche und Insights über Motivation und Mindset, Führung und Unternehmertum. Von und mit Sabrina von Nessen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute freuen wir uns auf ein Interview mit einem der spannenden Menschen, die gemeinsam das Buch 13 inspirierende Impulse für den Führungsalltag gestaltet haben. Authentische Führung beginnt mit Mut. Dem Mut, sich zu öffnen, zu lernen und zu wachsen. Mögen die Impulse in diesem Buch dich dazu ermutigen, deine Führungsrolle mit neuer Kraft zu leben. Und jetzt auf zu einem der spannenden Interviews. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Sascha Feeth, der uns jetzt mitnehmen wird in das Thema Zeitmanagement. Lieber Sascha, herzlich willkommen.
Hallo Sabrina, danke, dass ich da sein darf.
Erzähl uns ein bisschen, nimm uns mit in das Thema, das du im Buch vorstellst. Wie kommst du dazu? Was verbindet dich damit? Was sollten wir mitnehmen?
Ja, der Plan hat sich während des Schreibens des Kapitels ein paar Mal verändert, weil ich gemerkt habe, dass der Pudelskern doch immer ein bisschen anders liegt, als man sich beim ersten Schreiben vorstellt. Ursprünglich wollte ich über asynchrone Kommunikation schreiben und nur darüber. Das heißt also, wie gestalte ich denn eigentlich, wenn ich jetzt das Team von einem Präsenzteam in ein Remote-Team überführen muss, zum Beispiel unfreiwillig durch Corona oder sonst irgendwelche Dinge, wie gestalte ich denn dann die Kommunikation? Und meine feste Überzeugung ist es eh und je, dass alles Geschimpfe über New Work und ach, das ist doch alles ganz furchtbar und die sollen alle wieder zurückkommen in die Büros, dass das oft mit unfairen Argumenten der Technik gegenübergeführt wird. Ich wollte also eine Lanze für die Technik und für die asynchrone Kommunikation brechen. Das Thema asynchrone Kommunikation ist ein Thema, was mich vom Zeit-, Selbstmanagement, von der Produktivität her schon immer sehr interessiert, weil ich mich viel mit Inbox Zero, also dem effizienten Verwalten von E-Mail-Inboxen beschäftige. Und asynchrone Kommunikation passiert eben viel über Textkanäle, zum Beispiel E-Mails. Und dann habe ich aber beim Schreiben gemerkt, dass man noch viel stärker auf die Firmen- und Teamkultur eingehen muss, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, asynchrone Kommunikation, so wird sie richtig gemacht, sondern dass ich darauf eingehen muss, warum scheitert denn asynchrone Kommunikation so oft, wie man sie husch-husch erstmal einführt.
Ja, danke nochmal für meine Korrektur sozusagen. Es geht natürlich hier um einen ganz spezifischen Teil, auch im Thema Produktivität und Zeitmanagement, asynchrone Kommunikation. Was verstehst du darunter? Vielleicht ist nicht jedem der Begriff geläufig.
Wenn ich ein Problem oder ein Anliegen habe, also irgendeinen Besprechungs- oder Gesprächsbedarf, und ich bin der Meinung, ich kann das nicht alleine lösen, ich brauche jemand anderen, dann gibt es verschiedene Wege. Ich kann zu dieser Person rüberlaufen, kann an die Bürotür klopfen und kann sagen, hast du mal einen Moment für mich? Alternativ könnte ich auch anrufen oder ich könnte eine E-Mail schreiben. So, in dem Moment, wo ich zu der Person hingehe oder die Person anrufe, habe ich eine synchrone Kommunikation. Das heißt, ich sage was, bis auf die Dauer, die es braucht, damit das Signal über das Kabel huscht, kommt das in Echtzeit bei der anderen Person an und ich erwarte auch in Echtzeit eine Antwort. Ja, das ist also eine synchrone, eine zeitlich gleichgeschaltete Kommunikation. Das ist die klassische Kommunikation, wie wir sie eigentlich von eh und je kennen. Und Briefe schreiben, Faxe schreiben, E-Mails schreiben, WhatsApp, Slack, Teams, Messenger, das sind asynchrone Kommunikationen. Das heißt, dieser gesamte Gesprächsverlauf, der entzerrt sich einfach zeitlich. Ich stelle eine Frage und ich weiß noch nicht, wie lange es dauern wird, bis die Antwort kommt. Und wenn dann die Antwort kommt, weiß ich auch jetzt noch nicht, wie viele Rückfragen ich stellen muss und wann ich dazu komme, die Rückfrage zu stellen und so weiter. Das heißt, asynchrone Kommunikation ist einfach, man kann sich es einfach vorstellen, so ein Chatverlauf in einem Messenger, das hätte auch ein Gespräch sein können, dann wären es 5 Minuten gewesen. Im Messenger sind es Nettozeit auch nur 5 Minuten. Aber insgesamt hat sich das Gespräch über Stunden oder Tage erstreckt. Klingt jetzt erstmal negativ, meine ich aber gar nicht so.
Ja, also zwei Gedanken kommen mir da. Zum einen, glaube ich, ist die Erwartungshaltung, gerade bei sowas wie WhatsApp und Teams und Slack, eben gar nicht mehr die, dass man sich Tage Zeit lassen kann irgendwie mit der Antwort, sondern ne, ich sehe, du bist online, denke ich, warum schreibst du mir nicht? Und gerade in so einem Team-Setting, ja, wenn vielleicht auch wirklich viele Informationen ausgetauscht werden oder in der Führung, kenne ich selbst aus eigener Erfahrung, ne, würde man dann vielleicht erwarten, dass es schneller geht, dass man der eine Gedanke, ist das so, muss das so sein? Ist das auch eine Kulturfrage?
Es kann keine technische Frage sein, denn wenn ich einen Brief schreibe, ist mir völlig klar, dass es eine Woche dauert, bis ich die Antwort kriege, allein über die Zustellzeiten. Eine E-Mail stellt sich genauso schnell zu wie ein Instant Messenger. Also egal, ob es jetzt WhatsApp oder Slack oder Microsoft Teams ist. Also an der Zustellzeit liegt es nicht. Zum einen ist es aber so, dass die meisten Leute in E-Mails trinken, zwar schon irgendwie den Posteingang die ganze Zeit offen haben, aber ganz oft denken so, oh, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da gerade machen soll. Da kümmere ich mich später drum. Und der Messenger, der kommt zunächst mal, kommt der daher mit so einem ganz einfachen, unverfänglichen, keine Grußformel, oft auch kein Smalltalk, sondern meistens nur ein Hey, hallo, sag mal, kannst du mal? Ja, also da kommt man ja relativ schnell zum Punkt. Und das suggeriert ja auch, dass man jetzt keine Zeremonie veranstalten müsste und doch jetzt einfach mal schnell antworten könnte. Also der Kanal suggeriert ja, dass es schnell gehen könnte zu antworten, weil ich mir eben Grußformeln und so ein Gedöns spare. Ein großes Problem, was ich da beobachte, und jetzt sind wir bei der Kultur. Beispiel Microsoft Teams. Da gibt's den roten und den grünen Punkt. Wenn ich anwesend bin, ist der Punkt grün. Wenn ich aber anwesend bin und lange nicht an der Maus gewackelt habe, dann ist der Punkt, dann verändert er seine Farbe, dann werde ich auf abwesend geschaltet. Und wenn jetzt jemand also ständig abwesend ist, dann gibt es intern im Team bei misstrauischen oder missgünstigen Leuten immer schnell dieses, ach, der ist zu Hause, aber der arbeitet gar nichts, weil sonst wäre ja Teams durchgängig grün. Ja, und wenn doch Teams grün ist und er am Rechner sitzt und nicht nur an der Maus wackelt und nebenbei Solitär spielt, dann müsst ihr doch antworten. Das heißt, dieses Gefühl, ich muss antworten, das kommt auch ganz oft daher, dass ich das Gefühl habe, dass ich Erwartungen erfüllen muss. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Feuer und Flamme bin, das Anliegen jetzt so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu klären, sondern einfach nur, ach Mist, es wird von mir erwartet, dass ich schnell antworte, so ein Mist.
Was natürlich eigentlich kontraproduktiv ist. Ja, also unternehmerisch wünsche ich mir natürlich, dass sich die Menschen inhaltlich mit dem Thema befassen und dann ihre beste Antwort geben und nicht einfach nur aus Aktionismus heraus irgendwelche Tasten drücken. So, ne? Ja. Ich glaube, das ist kein ganz neues Problem, aber es wird uns jetzt erst so richtig bewusst. Als ich so in meiner Führungsrolle gestartet bin, da hört sich jetzt dumm an, da kam gerade so das Thema E-Mail hoch. Ja, also so alt bin ich schon. Und ich fand es super. Ja, also ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass ich jetzt abends, wenn mein Team schon weg ist, E-Mails schreiben kann. Also habe ich das fleißig gemacht, ja. Also ich habe ganz lange geschrieben, wer was zu tun hat und habe das verteilt in der Gegend und habe gedacht, alle freuen sich, ja, weil sie jetzt gar nicht drauf warten müssen, mit mir persönlich zu sprechen, sondern ja einfach nur die E-Mail lesen können. Da war noch nicht mit Emoji und so weiter. Stellt sich raus, es war einfach nur ganz furchtbar. Ja, also es hat irgendwie Druck erzeugt bei allen. Ich habe so versucht, so nett zu schreiben, wie es ging, aber man kann so einen Text immer mit zwei Tonalitäten lesen. Also man kann das ganz fluffig lesen oder wirklich so harsch, ja. Und habe festgestellt, okay, das ist eigentlich nicht die Lösung. Ich liebe immer noch asynchrone Kommunikation, aber tendiere dazu, so oft wie möglich, wirklich heute mit den Leuten zu sprechen. Gibt es dafür eine Lösung?
Zunächst mal ist das, was du jetzt angesprochen hast, ist ganz normal, dass der Kommunikationskanal, die Bandbreite wird geringer. Eine Botschaft, also sowas wie, ach ja, tolle Idee, ja? Diese Inhaltsbotschaft, die ist nicht anders, ob ich die jetzt in den Text packe oder ob ich das ausspreche. Wenn ich es aber ausspreche und wir im gleichen Raum sind oder per Video miteinander verknüpft sind, dann siehst du meine Körperhaltung, du siehst, was meine Gesichtszüge machen, ob ich sage, ah ja, tolle Idee, oder ob ich sage, ach ja, tolle Idee. Am Telefon würdest du auch noch die Tonlage hören. Würdest nicht mehr meine Mimik sehen, aber die Tonlage wäre noch da. Also du würdest da auch Sarkasmus sofort raushören. Im Chat hörst du es nicht mehr raus. Das muss einem bewusst sein. Und ich habe irgendwann gedacht, ah ja, man muss einfach die Nachricht einfach zweimal lesen. Und dann merkt man ja, ob sie missverstanden werden kann. Aber die Kreativität beim Missverstehen ist immer viel größer als meine Interpretationsmöglichkeiten, wie man das jetzt alles falsch verstehen könnte. So, und da sind wir bei den Emojis. Und wenn man jetzt in ältere, wenn man sich ältere Anleitungen anguckt, oder umgekehrt, je älter die Anleitung, die Etikette ist, wo gesagt wird, was empfiehlt sich in E-Mails und was nicht, oder auch wenn man LinkedIn-Trainings macht, ja, und dann sich überlegt, ja, wie postet denn jetzt eine seriöse Person? Und je älter es ist, desto häufiger liest man den Tipp, benutze keine Emojis, und dann wird es immer ein bisschen diskriminierend. Du bist doch keine 16-jährige Japanerin. Das hast du nicht zu machen. Und genau mit diesen Begründungen habe ich das schon so oft gehört. Aber das können wir aus meiner Perspektive können und sollten wir überkommen. Also ein Emoji ist nichts mehr, was irgendwie auf die jungen, ich weiß gar nicht, was momentan für ein Messenger aktuell ist, also ist nichts mehr, was TikTok oder junge WhatsApp, Snapchat-Leute exklusiv ist. Das können auch wir benutzen. Einfach um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir den Kanal flacher gemacht haben, dass wir Missverständnissen Tür und Tor geöffnet haben. Und ja, ein Emoji kann so viel mehr Inhalt rüberbringen oder so viel mehr Botschaft rüberbringen als der reine Text.
Dann wäre der Tipp also, nutzt mehr Emojis. Ich übe aber schon seit Jahren, ehrlich gesagt. Ja, also ich muss mich immer noch aktiv dran erinnern, Emojis zu nutzen, weil es irgendwie, also ich bin nicht damit groß geworden. Ja, es ist für mich immer noch ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt nochmal so von oben auf dein Kapitel schauen, also so einen kleinen Einblick hast du uns schon gegeben. Was finden wir da für Themen? Warum ist es spannend für Führungskräfte, für Unternehmer, dein Kapitel zu lesen?
Okay, versuche ich die Helikopterperspektive im richtigen Maß runterzubrechen. Jeder, der jetzt seit mindestens 3 Jahren Führungskraft ist, ich habe vorhin das Wort husch-husch benutzt, ja, hat das mitgemacht, dass Corona kam plötzlich. So. Und wir hatten ja so viele Probleme, als Corona kam. Wir mussten überlegen, ich habe Firmen mitbekommen, da war es, ja, wir haben ja gar nicht genug Webcams, Mäuse und Tastaturen oder Notebooks, die müssen wir jetzt alle bestellen, aber jetzt bestellen gerade alle Webcams und Notebooks, wo bekommen wir die her? Dann, die Akten. Ah, dann muss jetzt doch jeder einmal die Woche mit einem Wäschekorb ins Büro fahren und die Akten einlagern. So, also wir haben relativ schnell digitalisiert und haben auch uns relativ schnell darum gekümmert, dass wir irgendwo eine Lizenz für Zoom oder Teams oder sonst was herkriegen. Und dann war natürlich der erste Gedanke, okay, wir haben jetzt unsere realen Abläufe oder unsere Präsenzabläufe, für die haben wir jetzt alle ein digitales Analogon. Also wir haben die Akten digitalisiert, wir haben die Besprechungen digitalisiert und wir haben die sonstige Kommunikation digitalisiert. Also das Flurgespräch ist jetzt in Slack und das physische Gespräch ist jetzt in Teams oder in, keine Ahnung wo, in Zoom. Kamera an oder aus, darüber wird noch diskutiert. Und dann gibt's Leute, die finden das total super. Die sagen, boah, das ist so eine Verbesserung. Und dann gibt's Leute, die total motzen. Und ich habe mal irgendwann angefangen, Artikel zu sammeln, wo ein Artikel sagt, die Produktivität im Homeoffice ist gestiegen. Und dann kommt immer ein Artikel, der sagt, nee, sie ist gesunken. Sie ist gestiegen, sie ist gesunken. Sie ist gestiegen, sie ist gesunken. Und da gibt's momentan so viel widersprüchliche Artikel, was daran liegt, dass die immer auf eine andere Metrik schauen. Und man hört so viel, dass die Leute sagen, ach, wir holen die jetzt alle wieder zurück ins Büro. Wir haben gemerkt, diese schöne neue Welt, die ist gar nicht so schön. Und nochmal, ich bin der festen Überzeugung, wenn man diese Rückfrage stellt, warum ist diese schöne neue Welt nicht so schön, dann kommt man auf Nachteile, die ganz oft in sich zusammenfallen. Und da möchte ich 2 Kategorien bringen. Die erste Kategorie von Nachteil ist, dass das Neue perfekt zu sein hat. Ja? Da habe ich im Kapitel das Beispiel E-Scooter gebracht, also diese kleinen Elektroroller. Als diese kleinen Elektroroller vor 4 Jahren oder so in den ersten Städten aufgetaucht sind, hat man sich furchtbar drüber aufgeregt. Ja, gesagt, das ist doch so gefährlich und die fahren so schnell und wo sollen die eigentlich fahren und dann lassen die einfach überall stehen und so weiter. Wenn man sich aber anguckt, was vorher der Status quo war, sage ich, ist es jetzt besser, wenn die alle mit dem Auto fahren? Und wo stehen denn überall Autos rum? Wie viel Verkehrsfläche benutzen wir für Autos? Also auch wenn der E-Scooter noch nicht perfekt ist, auch wenn wir noch nicht herausgefunden haben, wo wir sie am besten anstellen, weil wir noch nicht herausgefunden haben, auf welchen Fahrspuren sie am besten fahren sollen, ist es jetzt so, dass wir wegen diesem Perfektionsanspruch jetzt sagen, nee, das ist Mist, nach Hause gehen, setzen 6, erst wiederkommen, wenn es perfekt ist. So, und das ist das eine. Wenn ich also sage, ja, aber also diese Slack- oder Teams-Besprechungen, die machen mich müde, dann sage ich, ja, aber haben dich die anderen Meetings nicht müde gemacht? Also bist du aus einem meetingreichen Tag vorher im Besprechungsraum rausgegangen und hast gesagt, ey, das war jetzt aber mal erfrischend. Ich konnte mich so viel mit Leuten austauschen. Ich war gar nicht, also ist es ja auch nicht. Es wird ja nicht umsonst am Ende eines Meetings oft gesagt, zurück an die Arbeit. So. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Beispiel Homeoffice-Quote. Die meisten Unternehmen haben das Gefühl, dass sie jetzt irgendeine Homeoffice-Regel erlassen müssen. Und diese Homeoffice-Regel, das ist dann zum Beispiel sowas wie, an 2 von 5 Tagen dürft ihr im Homeoffice sein. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, können es bitte 3 von 5 Tagen sein? Oder es einfach machen. Einfach sagen, oh sorry, ich habe einen Kratzen im Hals, ich sollte besser nicht ins Büro kommen. Und dann wird es immer Leute geben, die also die Freiheit ein bisschen überstrapazieren. Und es wird Leute geben, die das total, es ist jetzt schon eine Wertung, wenn ich sage, missgünstig wahrnehmen und quittieren. Und dann sagen, das geht so nicht. Da muss eine Regel von oben her, weil das nicht ausgehalten wird, diese scheinbare Ungleichberechtigung. Und auch da habe ich im Buch das Beispiel gebracht, dass das vorher auch schon der Fall war. Auch vorher gab es das Thema, dass in einem Team gab es immer junge Eltern und die jungen Eltern sind manchmal eine Stunde früher nach Hause, weil das Kind im Kindergarten von der Wespe gestochen worden ist, geweint hat und abgeholt werden wollte. Und auch Eltern hatten nie den besten Ruf. Es gab immer, und da, also ich, wirklich ehrenhaft, wo es das nicht gab, dass ein Teil des Kollegiums sich das Maul zerrissen hat, was diese Person sich denn jetzt gerade schon wieder rausnimmt. Also das gab es vorher, das gab es nachher. Und da wird Großzügigkeit nicht toleriert, wenn nicht alle gleich behandelt werden. Also dieser Ruf nach Gleichbehandlung, der ist so unreflektiert und laut. Und das ist ein kulturelles Problem, das ist kein technisches Problem. War jetzt ein langer Ausflug, Entschuldigung.
Nee, sehr spannend. Heißt ja sozusagen für die Welt da draußen, es bringt nichts, sich zurückzuziehen und einfach wieder zu alten Mustern zurückzukehren. Da bestehen dieselben Probleme. Ja. Wir haben nur länger schon damit gelebt und kennen vielleicht so die einstudierten Verhaltensmuster besser als in der Online-Welt. Ja. Und wenn wir die Vorteile nutzen wollen, die eben asynchrone Kommunikation, die diese ganzen Tools auch bringen, müssen wir uns aktiv und bewusst damit auseinandersetzen. Ja, ich persönlich glaube ja auch, dass es einfach noch intensiver wahrgenommen wird. Also wie du sagst, das ist vielleicht gar kein großer Unterschied, aber dadurch, dass wir uns dran gewöhnen müssen, ist das Neue erstmal so unbekannt, dass es intensiver erscheint. Ja, also mein Interesse sind ja zum Beispiel Emotionen im virtuellen Raum. Und ich denke mir ganz oft, na ja, das kenne ich von früher auch, aber jetzt nehmen es plötzlich auch Menschen wahr, die vielleicht nicht sehr selbstreflektiert sind, um es mal freundlich zu formulieren. Mhm. Ja, und ich denke, das ist das Neue. Mhm. Das haben wir ja auch so ein bisschen, glaube ich, in unserem Gemeinschaftsprojekt erlebt. Und da sind ja jetzt ganz offensichtlich nur Menschen, die online affin sind, die auch mit den Tools umgehen können, die auch wissen, was asynchrone Kommunikation bedeutet. Und trotzdem, so als Moderator dieser Gruppe, habe ich festgestellt, es gibt Menschen, die brauchen wirklich den persönlichen Austausch nochmal. Es gibt welche, die gehen da auch, ne, wenn man was vereinbart hat, man hat es aufgeschrieben, die gehen da sehr strukturiert und selbstständig mit um. Und ich glaube, es ist ein Stück weit auch einfach Persönlichkeitsstruktur, wie sich Menschen im virtuellen Raum verhalten. Weil ich neugierig bin, was war so dein Takeaway oder dein Learning in unserem Gruppenprojekt? Gab es irgendwas, wo du sagst, wow, das hat toll funktioniert? Oder naja, da sieht man mal wieder, wir müssen noch dran arbeiten, miteinander im virtuellen Raum gut zu kommunizieren.
Also dieses Buchprojekt war, was das angeht, eine Bilderbucherfahrung, weil bis auf ein paar Ausnahmen haben sich die meisten, also es waren ja Autorinnen, ja, ich bin ja der einzige Autor in der Gruppe, haben sich die meisten nie in Natura jemals getroffen. Ja? Und trotzdem ist da jetzt ein gemeinsames Buch entstanden. Das hätte vielleicht schneller gehen können. Okay, ja, wäre möglich gewesen, aber es war ja auch nebenbei, ne? Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir alle unsere Jobs gekündigt haben oder unsere sonstigen, die Welt angehalten haben, um das Buch zu schreiben. Also das war ja ein digitales Parallelprojekt, muss man auch dazu sagen. Es waren für viele komplett neue Erfahrungen. Also die meisten haben schon mal irgendwas geschrieben, aber so ein Kollaborationsprojekt in dieser Größe war für viele neu. Es gab ganz viele Aspekte, es gab neue Kommunikationsformen. Also natürlich mussten viele mit den Werkzeugen erstmal warm werden. Aber ab dem Zeitpunkt, und im Gegensatz dazu, in Microsoft Word hat jeder mal aufgemacht, da weiß jeder, wie es geht. Ja, und mittlerweile weiß auch jeder, wie Teams und Slack funktioniert, aber dann in so einer Community mit eigenen Apps und Tools, das mussten wir alle erst lernen. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ja, nicht jeder, nicht jede hat mit gleicher hat die Deadlines in gleichem Maß eingehalten. Manche haben die Deadline halbiert, manche haben sie verdoppelt, ja, von der Einreichung. Das wäre aber in Präsenz nichts anderes gewesen. Auch in Präsenz, wenn wir alle in einem Meetingraum gesessen hätten und hätten die Aufgaben verteilt, hätte es Leute gegeben, denen am Abend vor dem Meeting zwei Wochen später einfällt, verdammt, ja, und dann hätte es Leute gegeben, denen im Meeting eingefallen wäre, oh, ich habe ja eine Aufgabe gekriegt, aber ich kann ja wahrheitsgemäß sagen, es war so viel los, ich konnte es nicht machen. Also, die Tatsache, dass nicht alle Deadlines robotisch von allen Leuten eingehalten worden sind, das ist ganz normal, das hast du in Präsenz genauso. Das ist die eine Sache. Die Tatsache, dass wir manches komplett asynchron gemacht haben. Also manche Abstimmungen sind sozusagen nur über Textbeiträge gelaufen. Das hat funktioniert. Manche Abstimmungen sind über Zoom-Calls gelaufen. Und wiederum bei den Abstimmungen über den Zoom-Calls, da waren nicht immer alle dabei. Und bei ganz vielen, die nicht dabei waren, hat es wunderbar funktioniert, sich die Aufzeichnung anzusehen zu einem Zeitpunkt der eigenen Wahl und im Chat kommentieren. Und niemand wurde ausgeschlossen, wenn er nicht in den Zoom-Calls war. So. Wenn du dich jetzt aber geärgert hättest und jetzt beschlossen, es kommen nicht immer alle in die Besprechungen und wir müssen uns mindestens einmal live sehen, damit das Gruppengefühl besser ist. Hätten wir uns einmal live gesehen, wären wir auch wahrscheinlich parallel noch stärker zusammengewachsen, das ist wahr. Aber hättest du diese Voraussetzung gesagt, hättest du gesagt, beim Buchprojekt ist nur dabei, wer zum Kick-Off-Treffen am so und so vielten nach München kommt und wer mehr als 3 Meetings verpasst, ist draußen, dann hätte sich die Autorenschaft halbiert. Ja? Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Das hätte ich vor 25 Jahren wahrscheinlich so gemacht, ja. Und ja, meine Lebensaufgabe ist es, gelassener zu werden. Also ich bin in vielen Punkten sehr, sehr deutsch, was das angeht. Aber ja, das ist so mein Learning meiner Führungskarriere. Einfach mal laufen lassen ist ganz oft die bessere Idee. Ja, Menschen sind intelligent. Die merken selbst, dass es schlau ist, an manchen Meetings dabei zu sein oder vorher in Input zu geben. Und die es nicht lernen wollen, die wollen es in jeder Kommunikationsform einfach nicht lernen. Also die haben dann einfach keine Lust drauf, sich da weiterzuentwickeln. Richtig. Das hatten wir zum Glück nicht. Also wir hatten ganz, ganz tolle Menschen, eine ganz, ganz tolle Gruppe, die auch eine eigene Motivation hatten. Und dann muss ich es auch aushalten können. Und das sehen wir gerade auch in allen Teams, wenn es um interkulturelle Zusammenarbeit geht. Ich muss es aushalten können, dass das Verständnis von Zeit und von Dringlichkeit sehr individuell ist. Ja, da spielen nationale Kulturen eine Rolle, da spielen Unternehmenskulturen eine Rolle, da spielt auch die Persönlichkeitsstruktur eine Rolle. Und als Führungskraft oder in meinem Fall so als Moderator einer Gruppe muss ich es aushalten können. Das haben manchmal einige nicht verstanden, so, warum greift sie denn jetzt nicht ein? So, ich denke, okay, weil das einfach schädlicher ist. Also ich kann es besser akzeptieren, eine Deadline zu verschieben, als dann irgendwie Teile der Gruppe zu demotivieren. Und das ist das für mich Erfreulichste, dass wir es jetzt über einen langen Zeitraum geschafft haben, in der Gruppe trotzdem die Motivation aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das kommt eben auch daher, dass man spielerisch rangeht, verschiedene Kommunikationsformen ausprobiert, mal akzeptiert das, was schief geht, man kann es ja auch wieder nachholen.
Ne? Lass mich da zu dem Deadline verschieben was ergänzen. Wahrscheinlich sind jetzt einige beim Zuhören zusammengezuckt und sagen, eine Deadline verschieben, das geht ja gar nicht. Also vorher müssen doch die Leute gefälligst ihre Leistung erbringen. Also nochmal, wir sprechen hier von einer freiwilligen parallelen Leistung. Aber auch wenn ich das jetzt in den Arbeitsalltag übertrage, wenn Leute Deadlines reißen, dann hat das nicht immer nur den Grund, dass die Person unstrukturiert und unzuverlässig ist. Beziehungsweise, ich formuliere es mal umgekehrt, warum sind Leute daran interessiert, eine Deadline einzuhalten? Wenn Leute daran interessiert sind, Deadlines einzuhalten, weil sie die Konsequenzen fürchten von der vorgesetzten Person, dann ist das das, was gerne als interne Referenz bezeichnet wird. Also ich muss mich an Deadlines halten, damit ich intern nicht auf den Deckel kriege. Wenn ich aber die Sache an sich, die Mission des Unternehmens, den Dienst draußen an den Kundinnen und Kunden, wenn ich den verinnerlicht habe und sage, ich will aber, dass das gut wird, ich will, dass das erfolgreich wird und ich das verstanden habe, dann bringe ich eine ganz eigene Motivation mit, über diese externe Referenz, nämlich dem Sinn des Unternehmens nachzukommen, als wenn ich Deadlines einhalte, weil ich weiß, ich kriege auf den Deckel, wenn ich sie nicht einhalte. Ja. Ja, und allen, die da dabei waren, denen war es hoffentlich wichtiger, dass das Buch gut wird, als dass du zufrieden bist. Natürlich gucken immer alle zu dir als Herausgeberin und denken so, hoffentlich findet sie es gut. Aber am Ende war ja hoffentlich bei allen das Ziel, das Buch wird gut, wichtiger als das Ziel, ich krieg von Sabrina Tätscheleien.
Und ich glaube, das dürfen wir noch viel stärker in den Berufsalltag integrieren, wie du sagst. Ja, also wir arbeiten nicht für die Führungskraft, sondern sozusagen für das, was dahinter steht. Und da darf man die Führungskraft kritisieren, wenn es nicht der Fall ist. Aber man muss sich auch immer an die eigene Nase fassen, ja, ob man wirklich bereit ist, den Weg zu gehen, die Mühen auf sich zu nehmen, um eben für den Kunden das beste Ergebnis zu erzielen. Das ist beim Buch deshalb schwierig, weil da immer ein Stück Ego auch damit verbunden ist. Ja, also wenn ich einen Text kritisiere, dann nie, weil er mir persönlich nicht gefällt. Ja, ich bin ja nicht der Leser des Buchs, so, sondern weil ich sage, naja, versetz dich in die Lage des Lesers, welche Informationen fehlen. Ist das logisch aufgebaut? Ist das von der Sprache her, dass es ansprechend ist? Ja, und in diesem Zwiespalt bewegen wir uns permanent in so einem Buchprojekt, zu sagen, einerseits habe ich meinen Background, mein Wissen, meine Herangehensweise, aber ich muss das jetzt eben ein Stück weit loslassen und transferieren auf den Markt. Ja, deswegen ist es für mich so ein Buch eine gute Übung für alles, was im Business so kommen kann, weil das passiert einem immer wieder.
Ja, richtig. Und genau das, was du gesagt hast, das ist ja auch passiert. Also sowohl in diesem Buchprojekt als auch bei meinem vorherigen Buch habe ich vom Lektorat gefühlt auf den Deckel gekriegt. Und im ersten Moment denkt man, ach Mist, sie findet's blöd. Ja, und das ist im ersten Moment, muss man das schon runterschlucken und muss sagen, ja, aber warum findet sie es blöd? Sie findet es nicht blöd, weil sie mich blöd findet, also hoffentlich nicht, sondern sie sagt einfach, hey, ich glaube, das geht noch besser und wir können das noch besser für die Leserschaft des Buches gestalten und ich habe da eine Idee, ich habe da einen konstruktiven Vorschlag. Es kam ja auch nie, das ist Mist, was du da geschrieben hast, schmeiß es weg, sondern wie könnten wir das noch besser, noch verständlicher machen? Was waren deine Gedanken dahinter? Vielleicht magst du noch einen halben Satz ergänzen und so weiter. Ja. Aber ja.
Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass nach Lektorat immer noch alle bei der Sache sind und sozusagen wir jetzt gemeinsam den Lounge feiern können, dass wir es gemeinsam bis zum Ende geschafft haben. Um abzurunden, Sascha, wir könnten noch ganz lange über dein Thema sprechen, aber gib uns noch mal so ein bisschen einen Teaser. Warum empfiehlst du dein Kapitel? Wie kann man auch mit dir darüber hinaus zusammenarbeiten? Welche Themen deckst du ab?
Ja, also ich empfehle mein Kapitel für all diejenigen, die also mit dem New Work noch nicht oder mit den Remote Teams noch nicht warm geworden sind und das Gefühl haben, so wie es ist, so kann es nicht bleiben. Und irgendwas fehlt da, irgendwas stimmt da noch nicht. Und vor allem all diejenigen, die bereit sind oder eingesehen haben, dass das Problem nicht ist, dass wir ein besseres Tool brauchen. Also wenn du jetzt, der da gerade zuhört oder zuschaust, der Meinung bist, ich habe Zoom benutzt, ich muss natürlich einfach nur auf Teams wechseln und schon ist das Problem beseitigt. Oder yet another app will fix it. So funktioniert's nicht. Also lies das Kapitel, wenn du wirklich daran interessiert bist, was die Hintergründe sind, warum diese digitale Transformation nicht so funktioniert, wie sie funktioniert. Und ansonsten decke ich auch sehr, sehr gerne all die Themen ab der Produktivität der Einzelnen und der Teams. Das geht zum Beispiel, indem man einfach meinem Podcast Produktiv hoch 3 folgt. Da gibt's jede Woche einen Impuls. Da kann man also mehr über mich erfahren oder man schreibt mich einfach auf LinkedIn oder einem sonstigen Social-Media-Kanal an und dann antworte ich sehr gerne und nehme mir sehr gerne die Zeit, um da mal einfach zu gucken, was denn so die individuellen Herausforderungen sind oder die Team-Herausforderungen.
Was oft zusammengeht, ja. Produktivität ist natürlich mehr als asynchrone Kommunikation. Trotzdem ist es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ja, wir können noch so gut planen und strukturieren. Am Ende geht es tatsächlich immer um den Austausch mit Menschen. Deshalb vielen, vielen lieben Dank für deinen Impuls in unserem gemeinsamen Projekt. Danke, dass du dabei warst als Hahn im Korb. Das ist bestimmt auch nochmal eine interessante Erfahrung, die wir an anderer Stelle reflektieren. Und allen da draußen das auf jeden Fall ans Herz gelegt. Nicht nur das Kapitel, sondern auch der Kontakt mit Sascha Feeth. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich habe dir zu danken für das ganze Herzblut und die Zeit, die du in dieses Projekt investiert hast. Das sucht seines oder ihresgleichen.
Dankeschön. Allen da draußen eine produktive Woche wünschen wir. Macht's gut.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.